ganz herzlich willkommen zum heutigen Morgen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich habe in Facebook ja das Thema bekannt gegeben für den heutigen und für den nächsten Sonntag. Und ich denke, es ist ein ganz wichtiges und ein gutes Thema. Es ist vor allem ein Thema, das uns heil machen möchte, wenn wir uns wirklich damit auseinandersetzen. Letzten Samstagabend hatten wir ja Florian Sondheimer in unserer Mitte, der das sehr gut gemacht hat. Und ich möchte einfach etwas Fortsetzung bringen dazu. Geistlicher Missbrauch, das kennen wir, aber die Frage ist, und was dann? Wenn wir realisieren, dass in unserem Leben irgendetwas schiefgelaufen ist und dass wir uns missbrauchen haben lassen oder dass wir vielleicht selber andere Menschen missbraucht haben, was dann? Und ich möchte zuerst auf einige Begriffe eingehen als Einführungserklärung. Wir reden oft von geistlichem Missbrauch, aber wir stellen fest, dass der Missbrauch auf ganz anderen Ebenen stattfinden kann, nämlich geistlich, seelisch und manchmal auch körperlich. Und die Grenze zwischen diesen Bereichen zu ziehen, ist sehr schwierig manchmal, weil es eben etwas überlappt. Schauen wir doch das an. Geistlicher Missbrauch, wo geschieht das am häufigsten? Meistens in Glaubensgemeinschaften, also in Kirchen, Gemeinden, kann aber auch in Vereinen, wo es um bestimmte Themen geht, stattfinden. Und die Frage, die dahinter kommt, ist immer, oder die Angst, die damit verbunden ist, bin ich gerettet? Was muss ich machen, um den Himmel zu verdienen? Was ist wichtig? Dann gibt es den seelischen Missbrauch, der geschieht sehr oft von, in Anführungszeichen, Freunden, also Menschen, die uns eigentlich lieb sind, die uns aber in einer Art und Weise dann auch missbrauchen, kann auch von Familienangehörigen ausgeführt werden. Und da ist oft verbunden der Liebesentzug. Also wenn du nicht das und das und das machst, dann kann ich dich nicht gern haben, dann gibt es kein Mittagessen, dann gibt es kein Dessert. Kennt ihr das? Und dann der körperliche Missbrauch, der ist auch sehr oft von Familienangehörigen, aber auch sehr oft von Fremden, wird er ausgeführt. Schläge, Gewalt, sexuelle Gewalt bis hin zur Vergewaltigung. Leib, Seele und Geist bilden irgendwie eine Einheit. Das sehen wir auf dieser Zeichnung. Die kann man schlecht voneinander trennen. Wenn es einem von diesen dreien schlecht geht, dann hat es Auswirkungen auf den anderen. Und das ist das, was uns Menschen eigentlich ausmacht. So hat Gott uns geschaffen, in diesen drei Elementen. Und darum sind wir auch so schmerzempfindlich in all diesen Bereichen. Also nicht nur der Körper empfindet Schmerzen, sondern auch unsere Seele und unser Geist. Was ist geistlicher Missbrauch? Ich habe da eine Zeichnung gefunden, die mir Eindruck gemacht hat. Geistlicher Missbrauch ist da, wo wir uns von den Karren eines anderen spannen lassen. Das ist mal eine ganz allgemeine Definition. Jemand sagt mir, was ich zu tun habe und nutzt mich aus für seine eigenen, oft egoistischen Zwecke. Und wenn wir so vor den Wagen von jemand anderem gespannt werden, dann ist das immer sehr unangenehm. Aber ich möchte ganz am Anfang meiner Ausführungen eine Bibelstelle stellen, die mich sehr ermutigt hat und welche uns alle ermutigen soll, den Kopf nicht hängen zu lassen, wenn wir realisieren, dass uns jemand vor seinen Karren gespannt hat und wenn wir feststellen, dass wir missbraucht wurden. Diese Bibelstelle heißt: Kommt zu mir, die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid. Das ist übrigens eine etwas neuere Übersetzung, das ist die neue evangelistische Übersetzung. Viele von euch kennen diesen Vers aus der Luther-Übersetzung und ich bin sicher, die meisten von euch könnten den auswendig zitieren, aber darum bringe ich ihn in einer etwas anderen Übersetzung, damit ihr vielleicht die Worte auch etwas anders spürt. Also kommt zu mir, die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid. Bei mir erholt ihr euch. Das ist eine Zusage, bei mir erholt ihr euch. Und dann sagt Gott in diesem Vers, unterstellt euch mir und lernt von mir, dass wir von Gottes Gnade und seinem Reichtum lernen dürfen. Und dann sagt er von sich selbst, denn ich bin freundlich und von Herzen zum Dienen bereit. Dann kommt Ruhe in euer Leben. Und ich denke, das ist das, was wir alle irgendwo suchen, dass Ruhe kommt in unser Leben. Und gerade wenn wir Missbrauch erfahren haben, ist es dieses zur Ruhe kommen wichtig, keine Angst mehr zu haben, sich nicht fürchten zu müssen, sondern zur Ruhe zu kommen. Im Alltag, in unserem Beruf zur Ruhe kommen, also nicht nichts tun, sondern ruhig, besonnen an die Arbeit gehen. In Ruhe in unsere Familien hineingehen, in Ruhe in die Familien hineinwirken. Und ich denke auch am Abend, wenn ihr ins Bett liegen können und diese Ruhe, die Gott uns schenkt, eben auch spüren. Das ist in Matthäus 11, 28 und 29 steht dieser Vers. Genau. Frage. Wo findet Missbrauch statt? Oder ich könnte auch anders fragen, wo hat Missbrauch in deinem Leben schon stattgefunden? Wenn wir diese Definition miteinander anschauen, in der Familie, in der Politik findet sehr häufig Missbrauch statt, das stellen wir fest, wenn wir nur schon die verschiedenen Länder, die verschiedenen Regierungen und was sie uns alles anordnen und befehlen, analysieren. Eben auch in Vereinen, das habe ich schon gesagt. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir das wissen, auch in der Gemeinde kann Missbrauch stattfinden. Wer ist für Missbrauch besonders anfällig? Das ist eine gute Frage. Wer ist für Missbrauch anfällig? Menschen, die ein vermindertes Selbstwertgefühl haben, sind sehr anfällig für Missbrauch. Und sie sind oft die Opfer in einer solchen Situation. Aber auch Menschen mit einem übersteigerten Selbstwertgefühl sind anfällig, weil sie sehr oft zu Täter werden. Und in der Regel ist es ja so, dass sich das dann kombiniert. Also ich habe einen verminderten Selbstwert, versuche den zu kompensieren mit einem übersteigerten Selbstwert und werde dann zum Täter. Und dann ein ganz wichtiges Thema, auf das ich gestoßen bin, ist die Macht der Propheten. Kennt ihr die Macht der Propheten? Ich habe mir da aufgeschrieben, mein Vater, meine Mutter, mein Lehrer, mein Pastor oder irgendein Prophet haben gesagt, das. Und das nehmen wir. Und das prägt sich irgendwo in unserem Leben ein. Und sehr oft geschieht es, dass diese Propheten oder diese Prophetien eigentlich Macht über uns gewinnen. Vor allem, wenn sie sich öfters wiederholen. Wenn du von deinen Eltern immer wieder hörst, aus dir wird nichts, du bist nicht mal gut genug, ein Straßenputzer zu sein, oder wenn dir der Lehrer das sagt. Und oft kommt es dann auch dazu, dass ich mir dasselbe sage. Es genügt ja nicht. Ich bin ja nicht einmal gut genug, dieses oder jenen Beruf auszuführen. Und damit kommt dieser Minderwert in das Leben und Minderwert macht uns sehr anfällig für Missbrauch, weil wir dann eben nach Orientierung suchen, nach Leuten, die wissen, wo es lang geht, die Erfolg haben in ihrem Leben Und dann orientieren wir uns an diesen Menschen und diese Menschen nutzen dann oft diese Situation, um uns, um dich zu missbrauchen. Der Missbrauch beginnt also in unseren Gedanken. Da, wo wir uns selber eben minderwertig fühlen, da, wo wir Fragen an unser Leben haben, und das ist natürlich vor allem auch bei Jugendlichen, Teenager, die so in die Phase des Erwachsenwerdens hineinkommen und sehen, dass eben nicht alles ein lila Ponyhof ist, sondern das Leben Herausforderungen stellt, die uns herausfordern, eben auch Abwehrkräfte zu entwickeln. Und wenn das nicht geschieht, dann sind wir sehr, sehr anfällig für den Missbrauch. Es kann aber auch sein, dass in dieser Situation wir eben Täter werden, weil der andere sich nicht wehrt, weil der andere ruhig ist und mich das nur noch mehr wütend macht und ich dann eben die Situation auch ausnutze. Als Opfer kann sich das auch einspielen, dass ich denke, ja, ich bin ja nichts wert, ich habe ja keine Sekundarschule gemacht oder ich habe nur diesen Beruf erlernt oder eben mein Vater, mein Lehrer, mein weiß ich was hat gesagt. Und das bleibt in unseren Gedanken hängen und wir glauben dran und wir denken, wir sind dem schutzlos ausgeliefert. Meine Frage ist natürlich in dieser Situation, wie kann ich diese Prophetien, die über meinem Leben gesprochen sind, von ganz verschiedenen Personen und sehr oft auch von dir selber, wie kann ich diese Prophetien in meinem Leben durchbrechen, sodass die Prophetie, die Gott über mein Leben gestellt hat, dass ich in diese Berufung hineinkomme. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir eben lernen, der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Und was ist die Wahrheit? Wer bin ich? Was ist meine Aufgabe auf dieser Welt? Und warum gelingt es mir nicht, in meine echte Zweckbestimmung hineinzufinden und auch darin zu leben? Was ist die Wahrheit über deinem Leben? Und ich möchte, dass wir ganz kurz einen Augenblick ruhig sind und darüber nachdenken. Wer bin ich? Weiß ich, dass ich ein Kind Gottes bin? Weiß ich, dass ich Gottes handgemachtes Geschöpf bin? Und dass es meine Aufgabe eigentlich wäre, die kreative Schöpferkraft Gottes durch mein Leben, durch mein Handeln, durch mein Reden, durch mein Sein zu verherrlichen? Und realisieren wir, dass eine böse Macht zwischen uns und Gott steht, die mir versucht, diese Vision zu rauben? Und der ich das Recht gebe, mein Leben zu bestimmen? Kommen wir zu einigen Fakten. Einige wichtige Erkenntnisse. Ich habe hier das Drama-Dreieck aufgezeichnet, das kommt später noch etwas dazu. Wichtig ist, dass wir erkennen, in dem ganzen Missbrauch, egal in welcher Art das es geschieht, bist du immer ein Teil der Geschichte, weil du es zugelassen hast. Das heißt aber nicht, dass du schuld bist, sondern du bist einfach ein Teil dieser Geschichte. Wenn du als Täter gehandelt hast, gibt es die Möglichkeit, dass du das bewusst gemacht hast, also nicht bewusst Missbrauch, sondern bewusst diese Tat ausgeführt, eben ein Kind geschlagen vielleicht oder angeschrien. Oder es gibt Dinge, die unbewusst geschehen, weil wir den Eindruck haben, das ist in unserer Familie immer so gewesen, dass wir so und so handeln. Oder als Opfer und auch manchmal als vermeintlicher Retter. Es ist wichtig, dass wir erkennen, dass wir eben unseren Anteil dazu beitragen. Und geistlicher Missbrauch, daraus herauszukommen, ist es ganz wichtig, dass wir das selber erkennen. Wo stehen wir? Wer bin ich? Was ist meine Aufgabe? Was möchte Gott eigentlich von mir? Und der Selbsterkenntnis, diesen Spruch kennt ihr sicher auch, den habt ihr von euren Eltern und von euren Lehrern gehört. Selbsterkenntnis ist der beste Weg zur Besserung. Ich möchte euch ein Beispiel aufzeigen. Die Corona-Pandemie, die macht uns extrem Angst. Und ich muss euch auch sagen, wenn ich die Zeitung lese, bekomme ich Angst. Und zwar extrem. Und es spielt gar keine Rolle, welche Zeitung ich lese und welche Nachrichten. Weil ich habe da die Impfgläubigen, ich benenne die mal so, die sagen, du musst dich impfen lassen, sonst stirbst du. Und dann gibt es die Verschwörungstheoretiker, die dann sagen, du darfst dich ja nicht impfen lassen, sonst stirbst du. Und ich sage euch die Wahrheit, du stirbst sowieso. Und ich möchte das nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber es macht uns Angst. Wir fürchten uns, egal welche Nachrichten wir hören. Und es gibt nur ganz, ganz, wie soll ich sagen, man muss sich wirklich zusammennehmen, um nicht auf die eine oder auf der anderen Seite des Pferdes runterzufallen, sprich nur den einen oder nur den anderen Glauben zu schenken. Die Wahrheit ist wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Ob sie etwas mehr links oder etwas mehr rechts ist, das können wir jetzt nicht sagen, das kann ich nicht sagen, das können auch die Wissenschaftler nicht sagen, auch die Politiker wissen das nicht. Die haben im Augenblick keine Ahnung. Warum? Weil wir auf einem ganz tiefen Niveau sind mit unserer Sicht und wir die Informationen nicht haben. Und warum haben wir die Informationen nicht? Weil jeder die Informationen weitergibt, die ihm nützen. Die Pharmaindustrie gibt ihre Information weiter. Impfung hilft, Impfung macht dich gesund. Also so liest man das auch in der Zeitung. Warum macht das die Zeitung? Die bekommen Geld dafür vom Bund. Warum macht das der Bund? Die bekommen Steuergelder von der Pharmaindustrie. Und warum machen das diese und jene? Das ist ganz kompliziert. Jetzt, die andere Seite funktioniert ähnlich. Aber vielleicht nicht mit Geld, mit anderen Dingen. Und hier spüren wir, dass wir aktuell in einer Missbrauchssituation drin sind, nicht nur einer einzelnen Person, sondern einer ganzen Nation bzw. der ganzen Welt. Wer hat Recht? Das ist die Frage und das wird sich irgendwann zeigen. Wichtig ist, dass wir erkennen, dass beide glauben, die Wahrheit zu besitzen. Und beide argumentieren mit Angst. Und ich habe darum dieses Beispiel genommen, es ist aktuell, wir sind alle mittendrin. Und das Wort Angst lässt sich im Missbrauch immer und immer und immer wieder erkennen. An dem lässt sich auch der Missbrauch sehr einfach messen. Das heißt, wenn du etwas tust, was dem anderen Angst einflößt, dann könnte das auf Missbrauch hinweisen. Und umgekehrt auch, wenn dir jemand etwas sagt, was bei dir Angst auslöst, könnte das auch darauf hinweisen, dass du zum Opfer eines Missbrauchs wirst. Als Opfer bekommen wir Angst, dass sich eben eine solche Prophetie dann plötzlich erfüllt. Und da geschieht Gewalt dann eben auch ganz oft mit Worten, wenn, dann. Und das kennt ihr vielleicht von zu Hause. Wenn du jetzt nicht folgst, dann haue ich dir mit dem Basilis Vögel voll. Oder was auch immer. Und das nimmt deine Gedanken gefangen. egal was es ist. Und gerade in der Pandemie-Situation spielt es überhaupt keine Rolle, wem du glaubst. Die Gedanken nehmen dich gefangen. Ich möchte euch dazu drei praktische Beispiele aus der Bibel zeigen. Was meint ihr, kommt in der Bibel Missbrauch auch vor? Sicher, im Alten Testament, gell? Aber ich möchte euch drei Bibelstellen aus dem Neuen Testament aufzeigen, wo man Missbrauch sehen könnte, je nachdem. Und die erste Stelle ist in Matthäus 9, die Berufung des Matthäus. Und dort heißt es, als Jesus weiterging und an die Zollstelle und an der Zollstelle vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen, der Matthäus hieß. Er sagte zu ihm, folge mir nach. Matthäus stand auf und folgte ihm. Eine ganz einfache Situation. Jesus kommt, spricht einer an, sagt, komm mit mir. Und dieser kommt mit. Das ist Missbrauch. Werden wir später noch darauf zurückkommen. Eine zweite Stelle, Matthäus 8, 19 bis 22. Da sagte ein Gesetzeslehrer zu ihm, also zu Jesus, Rabbi, ich will dir folgen, wo du auch hingehst. Die Füchse haben ihren Bau, entgegnete ihm Jesus, und die Vögel haben ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er ausruhen kann. Ein anderer, einer von seinen Jüngern, sagte zu Jesus, Herr, erlaube mir zuerst nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben. Lass die Toten ihre Toten begraben, entgegnete Jesus ihm, folge du mir nach. Ist da etwas von Missbrauch zu spüren? Nächste Stelle. Warten wir noch ab. Matthäus 19. Ihr merkt, es sind alles Matthäus-Texte. Da kam ein Mann zu ihm und fragte, Rabbi, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was fragst du mich nach dem Guten, entgegnete Jesus. Gut ist nur einer. Doch wenn du das Leben bekommen willst, dann halte die Gebote. Welche denn? Fragte der Mann. Jesus antwortete, du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, keine Falschaussagen machen, ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Der junge Mann erwiderte, das alles habe ich befolgt. Was fehlt mir noch? Wenn du vollkommen sein willst, sagte Jesus zu ihm, dann geh und verkauf alles, was du hast. Und gib den Erlös den Armen. Du wirst dann einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, ich versichere euch, für einen Reichen ist es schwer, in das Reich hineinzukommen, in dem der Himmel regiert. Ich sage es noch einmal, eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in das Gottesreich. Als die Jünger das hörten, gerieten sie völlig außer sich und fragten, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Entscheidend ist für mich, oder sind für mich die beiden letzten, Jesus blickte sie darauf an und sagte, für Menschen ist es unmöglich, nicht aber für Gott. Für Gott ist alles möglich. Und ihr spürt hier drin auch so eine Situation, die vielleicht als Missbrauch ausgelegt werden könnte, weil Jesus von diesem Mann fordert, alles, was er hat, zu verkaufen und ihm nachzufolgen. Und die Jünger sind dann, sag mal, zu Recht empört, oder? Das kannst du doch nicht machen. Und Jesus lehrt sie dann und sagt ihnen, für die Menschen ist es unmöglich. Nicht aber für Gott. Für Gott ist alles möglich. Diesen Text genau auszulegen und zu erklären und das in deine Situation zu übertragen, das mute ich mir nicht an. Aber ich denke, es könnte Sinn machen, sich das zu überlegen. Aber vielmehr geht es jetzt darum, zu verstehen, was ist eigentlich in diesen drei Geschichten geschehen. Jesus hat in allen drei Geschichten denselben Satz gebraucht. Folge du mir nach. Und in allen drei Geschichten könnte man herauslesen, da setzt Jesus Druck an. Und darum habe ich eine kleine Tabelle gemacht für mich. Bei Matthäus, in der Geschichte von Matthäus, seiner Berufung, hat Matthäus das als Missbrauch empfunden? Ich denke, nein. Für ihn war es wahrscheinlich klar, dass er einfach aufstand und mitging und keine Fragen gestellt hat. Ist das ein effektiver Missbrauch gewesen? Ich habe ein Fragezeichen hingemacht, darfst du selber beantworten. Dann die Stelle, wo einer der Jünger übrigens, also wahrscheinlich einer der 70, gefragt hat, ob er seinen Vater beerdigen darf, bevor er dann nachfolgt. Ich glaube, dieser Jünger hat das vielleicht als Missbrauch wahrgenommen, darum habe ich ein Ja hingeschrieben. Dass er gefunden hat, also mein Vater ist mir sehr wichtig, weil sonst hätte er die Frage ja gar nicht gehabt. Und Jesus hat ja dann auch entsprechend reagiert. War das effektiv ein Missbrauch? Dann die dritte Geschichte, der reiche Jüngling. Denke ich, das war schon hart, oder? Also wenn ich jetzt zu dir kommen würde und sage, du verkauf dein Haus und gib das Geld den Armen und folge mir, dann würde dir das wahrscheinlich als Anmaßung oder eben als Missbrauch empfinden. Ob das effektiv so ist, sei dahingestellt, müsst ihr selber beantworten. Und dann die letzte Stelle noch, wo die Jünger dann eben aufbegehrt sind dagegen, da habe ich ein großes Ja hingeschrieben. Das war wahrscheinlich zu hart für die Jünger, darum sind sie auch aufgestanden und haben Jesus quasi zurechtgewiesen. Wer kann denn noch in den Himmel kommen? Dann ist die ganze Übung umsonst, wenn es so schwierig ist. Lass uns das Ganze ein wenig genauer anschauen. Ein Missbrauch kann real sein, dass er spürbar ist für jeden sofort, dass wir das sofort erkennen. Aber ein Missbrauch kann auch empfunden sein. Das heißt, ich habe den Eindruck, der andere spannt mich vor seinen Karren. Weil er mir immer nur das sagt, dass ich für ihn etwas machen muss, oder? Und womöglich sagt er mir nicht einmal Danke dafür. Und dann bin ich eben jemand, der das empfindet, den Missbrauch. Und bei einem Täter kann das absichtlich sein, es kann berechnend sein, es kann sehr oft auch gedankenlos sein. Oder, und das macht es nicht weniger schlimm, es kann sogar sein, dass ich missbraucht werde von jemandem, der das mit bestem Wissen und Gewissen macht. Jemand, der sagt, hey, ich gebe dir ja nur einen guten Rat, räume jetzt dein Zimmer auf, mach doch jetzt das. Und bei den Kindern sehen wir das so oft, oder? Bei unserem kleinen Johannes, wenn der auf die Herdplatte will mit dem Fingern, hey, geht doch nicht, ist zu gefährlich. Und das ist ein guter Rat, der wird dann aber oft dann eben auch falsch verstanden und dann probiert man es eben doch. Genau. In der Seelsorge kennen wir das Drama-Dreieck und die Rollen, die wechseln immer wieder mal. Manchmal sind wir die Opfer, oft werden aus Opfer auch Täter. Und wenn die Täter dann erkennen und die Opfer, was geschehen ist, dann versuchen sie sich eben als Retter und sie versuchen sich da irgendwie rauszukommen vielleicht. Und darum ist das nächste Bild sehr wichtig. Wir müssen erkennen, woher kommt das? Woher kommt das? Und ich habe hier so einen Wurzelstrunk gefunden. Und für mich ist es wichtig geworden in der Vorbereitung, wir müssen zuerst zurück zu den Wurzeln. Woher kommt es, dass ich mich minderwertig fühle und dass ich mich in eine Situation hineinbegebe, wo ich empfindlich werde, empfänglich werde, entweder Opfer zu sein oder zum Täter zu werden. In Hebräer 12, Vers 15 steht für mich dazu ein Schlüsselvers. In Hebräer 12, 15 steht, achtet aufeinander. Das heißt, auch wir als Gemeinde sollen aufeinander Acht geben. Nicht überwachen, nicht kontrollieren, sondern Acht geben, also vorsichtig miteinander umgehen, damit niemand sich von Gottes Gnade ausschließt. Das hat eben mit dem Teil des Missbrauchs zu tun, wo ich selber über mich eine Prophetie habe und ich mich dann von der Gnade Gottes ausschließe. Und zum Punkt komme, wo ich sage, ja, ich bin halt nicht würdig. Ich bete zu wenig, ich lese zu wenig in der Bibel, ich komme zu wenig in den Gottesdienst. Oder wo ich dann diese Dinge doch mache, aber mit einem schlechten Gewissen, weil ich merke, dass es aufgesetzt ist und nicht echt ein Bedürfnis ist von mir. Also achtet aufeinander, damit niemand sich von Gottes Gnade ausschließt. Und dann fährt der Hebräer weiter, indem er sagt, lasst nicht zu, dass eine bittere Wurzel zur Giftpflanze wird. Wie manche bittere Wurzel ist in unserem Leben zur Giftpflanze geworden, dass wir es eben zugelassen haben, dass wir missbraucht werden. Und dann ergänzt er noch, durch den dann viele von euch zu Schaden kommen. Das heißt, wenn ich diese Giftpflanze nur bei mir hätte, wäre das ja eine Privatsache, in Anführungszeichen. Aber oft sind es diese Giftpflanzen, die dann eben nicht nur mich vergiften, sondern auch meine Familie, meine Freunde, meine Nächsten. Und ich denke, das geschieht sehr oft. Und vielleicht könntet ihr für einen Moment einfach darüber nachdenken, über diese Wurzel. Es gibt diese Giftwurzel, die ist in mir. Vielleicht, wo gilt es, die durchzutrennen? Wir sollten aber nicht dabei stehen bleiben, nur an diese giftige Wurzel zu denken, sondern es gibt auch gute Wurzeln. Und gute Wurzeln sind die Dinge, die unserem Leben gut tun, die uns stark machen, die uns Resilienz, wie das modern heißt, geben, Widerstandskraft. Gute Wurzeln, die uns helfen, unser Leben, unseren Alltag, unseres Handeln, unser Tun und unsere Gedanken auch über uns selber positiv zu entwickeln. Und ich denke, wir sollten auch einen Augenblick ruhig sein und darüber nachdenken, wo sind denn die guten Wurzeln? Und was mache ich, dass ich an diesen guten Wurzeln, dass ich die kultiviere? Die schlechten Wurzeln sollten wir abschneiden. Die guten Wurzeln die wollen wir kultivieren. Ich möchte einige Augenblicke Zeit geben, darüber nachzudenken. So, und jetzt liegt die Entscheidung ganz allein bei dir. Du darfst darüber entscheiden, welche Wurzeln du behalten willst und welche das abgeschnitten werden sollen. Du darfst darüber entscheiden, ob der geistliche Missbrauch in deinem Leben weitergehen soll oder ob du bereit bist, etwas Neues anzufangen. Das Problem bei der Wurzel packen, sagen wir manchmal. Ich weiß, dass die Leben von euch allen ganz kompliziert verlaufen sind. Warum weiß ich das? Weil auch mein Leben eben kein Ponyhof war. Und weil ich zum Teil in eure Leben hineinschauen konnte. Und das Verlaufen hat eben damit zu tun, dass wir uns verlaufen haben. Also wir sind irgendwo auf einen Weg eingespurt, der uns nicht so richtig ans Ziel gebracht hat. Vielleicht hast du dich so kompliziert verlaufen, dass du den Ausweg nicht mehr findest. Und dann brauchen wir Hilfe. Jemand, der uns begleitet. Wir brauchen keinen Retter. Der Retter ist Christus, ist ganz klar. Ein Mensch kann kein Retter sein, aber ein Mensch kann jemand sein, der dich begleitet, der dir dabei hilft, den Ausweg zu finden. Der dir hilft, deine Gedanken zu sortieren. Der dir hilft, deine Gefühle einzuordnen, damit du den Ausweg findest. Aber es gibt ein ganz großes Geheimnis. Und das ist der erste Schritt. Du musst es selber wollen. Und damit du es wollen kannst, ist es wichtig, dass du das auch so sehen kannst. Beim Wollen vielleicht noch ein Gedanke. Ich habe viele Menschen auch in der Seelsorge erlebt, die wollten schon, aber die wollten nur, dass ihr Leben besser wird. Die wollten die Sachen nicht wirklich klären. Die wollten nur eine neue Lackierung haben und keine Rostbehandlung. Aber das bringt nichts. Habt ihr schon mal ein Auto gesehen, das frisch lackiert ist und der Rost dann wieder hervortritt? Es ist schlimmer als vorher. Und das ist auch im Leben so. Und darum denke ich, dass es wichtig ist, dass wir eben das lernen, wie das geht. Zum einen eben die schlechten Wurzeln abzutrennen. Und zum anderen, da wo uns guter Saft aus dem Wort Gottes entgegenkommt, das zu kultivieren. Damit ich gesund werde und damit ich für andere zum Segen werden darf. Und da ist der erste Punkt, ich will. Ich möchte. Nicht, dass es mir gut, sondern ich will, dass sich da etwas ändert und dass ich anderen zum Segen werden kann. Und der zweite Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ich will fernbleiben. Das heißt, ich gehe nicht mehr an die Orte, wo dieses Schlechte kultiviert wird und ich mache nicht mehr die Dinge, die mir diese Schwierigkeiten bereiten, sondern ich will Gutes kultivieren, damit in meinem Leben das Gute auch wachsen kann. Ein schlechter Baum, wie sagt Jesus, kann keine guten Früchte tragen. er wird umgehauen. Ein guter Baum wird auch keine schlechten Früchte tragen. Und darum ist es so wichtig, dass wir das Gute kultivieren. Und darum ist es ein ganz wichtiges Wort, dass wir immer wieder sagen müssen, nein. Nein sagen zu den Dingen, die unser Leben ins Negative hineinbringen. Nein sagen ist schwierig. Aber nur dort, wo wir Nein sagen können, haben wir auch die Chance, aus dem Missbrauch herauszufinden. Und darum möchte ich euch ermutigen, so als Christen habe ich die Tendenz zu sagen, ja, weißt du, man kann doch nicht und man sollte. Und ja, wir machen das schon irgendwie und irgendwie wird das schon gehen. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir Nein sagen können. Auch wenn dich der Pastor oder die Frau Pastorin anfragt, hab den Mut, Nein zu sagen. Aber wisst ihr, was gemein ist? Irgendwo in unserem Hinterkopf ist der Gedanke, was sagen die anderen über mich, wenn ich Nein sage? Was denken die von mir, wenn ich Nein sage? Werden sie mir die Liebe entziehen? Werden sie mir die Mitgliedschaft entziehen? Werden sie mir, weiß ich was, wegnehmen? Und ich weiß, dass ich, was ich jetzt gesagt habe, macht die Aufgabe als Pastor und als Gemeindeleiter nicht einfacher, oder? Aber es ist die Wahrheit. Und darum lohnt es sich, auch Nein zu sagen. Übrigens, auch eine Frau Pastorin und ein Pastor dürfen Nein sagen. Habt ihr das gewusst? Auch die dürfen Nein sagen, weil auch die manchmal missbraucht werden. Gut, wir sind schon fast am Schluss. Wichtig, lass dich nicht von den Karren der anderen spannen. Nochmals unser Pferdchen, das so wunderschön daher galoppiert mit dem Wagen hinten dran und den ganzen Last schleppt. Und dann als zweites habe ich euch zum Schluss noch ein Zitat von Martin Luther. Das hat mich ermutigt. Er schreibt nämlich, Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht. Und ich wünsche euch allen einen verwegenen Glauben, dass ihr Dinge erwartet, die nicht normal sind. Da möchte ich nicht nur ein wenig crazy sein, sondern ganz verrückt. Weil ich erwarte, dass Gott mir die Zuversicht schenkt und ich diese Zuversicht in mir kultiviere, auf die Gnade Gottes hin. Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade. Und solche Zuversicht macht fröhlich, mutig und voller Lust. Und darum denke ich, geistlicher Missbrauch ist zwar eine Tatsache, das schlägt der Kageiser weg. Aber dort, wo der Glaube an Gott seinen Raum gewinnt in mir, dort geschieht etwas. Dort werde ich zuversichtlich. Dort erkenne ich die Gnade Gottes und dort wird mein Leben wieder voll Zuversicht, Fröhlichkeit, mutig und voller Lust. Zu Gott und allen Geschöpfen. Das ist von Martin Luther, der ja auch nicht ein ganz einfaches Leben hatte, wie ihr wahrscheinlich wisst. Und ich bringe nochmals den Vers, den ich am Anfang des Gottesdienstes gestellt habe. Kommt alle zu mir, die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid. Bei mir erholt ihr euch. Unterstellt euch mir und lernt von mir, denn ich bin freundlich und von Herzen zum Dienst bereit. Dann kommt Ruhe in euer Leben. Matthäus 11, 28. Und damit bin ich am Schluss. Gott segne dich und bewahre dein Herz. Amen.